Damen und Herren, Sie wissen ja um das, was ich den Bischöfen geschrieben habe, welche 14 Fragen in Koblenz an die Bischöfe gerichtet worden sind. Auf diese Fragen ist also keine Antwort erfolgt. Keine. Mein Bischof hat mir mündlich da einiges geantwortet und sagte, er wolle grundsätzlich auf offene Briefe nicht antworten, weil er durch offene Briefe in einen Zugzwang geraten würde. Darum würde er das grundsätzlich nicht tun. Er hat mir da einiges gesagt, aber das war's nicht. Nun habe ich den Bischöfen daraufhin noch einmal geschrieben. Und zwar, dass sie, wenn sie schon nicht öffentlich antworten wollen, dann doch wenigstens mir persönlich antworten mögen. Daraufhin sind also zwei Antworten gekommen. Ja, ich schrieb denen also Folgendes. Hochwürdigste Herren, mit Datum vom 22.10. schickte ich Ihnen im Namen tausender tief besorgter katholischer Christen 14 Fragen, die Sie nicht beantwortet haben. Die Fragen sind nicht aus provokativer Willkür, sondern aus quälender Not an Sie gerichtet worden. Gleichwohl will ich begreifen, dass Sie offene Briefe jedweder Art nicht beantworten wollen. Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus, Sie wollen sich nicht vor aller Öffentlichkeit in einen Zugzwang bringen lassen. Daher schicke ich Ihnen diese Frage noch einmal, mit der herzlichen und dringenden Bitte nun wenigstens mir persönlich zu antworten. Ich verspreche Ihnen, den wartenden Tausenden das mitzuteilen, was an sachlich verheißungsvollen Inhalten sich aus Ihren Antworten ergibt. Ich werde dabei keinen Namen nennen, wenn Sie es nicht ausdrücklich wollen, dass er genannt werde. Lassen Sie mich zu den Fragen einige erklärende Bemerkungen machen. Zur Frage 1, Fortschritt der Menschheit. Ich habe ganz klar geschrieben, was sehr, sehr wichtig ist, was außerordentlich zentral ist und zur ganzen heutigen Thematik gehört. Ob Sie einsehen, dass es keinen menschlichen Fortschritt als solchen im Allgemeinen gibt, also keinen menschlichen Fortschritt als solchen im Allgemeinen, das heißt kein Fortschritt der Menschheit im Sinne der zahlenmäßigen Summe aller Menschen, dass also alle Menschen durch die Jahrhunderte hin den Weg eines Fortschrittes gehen, zu immer größerer Gesittung, Brüderlichkeit, Versöhnung, zu immer wacherer Bewusstheit, um Probleme zu lösen, Konflikte abzubauen. Das ist ja eine moderne Ideologie. Man muss, so sagt man, die Menschen erziehen. Das ist etwas, wovor gewarnt werden muss. Wo irgendwo gesagt wird, man muss die Menschheit erziehen, dann ist bereits das Totalitäre zugange. Das heißt, wenn irgendeine Institution, die UNO, die UNESCO oder was es auch sein mag, es unternimmt, einen erzieherischen Einfluss auf alle Menschen zu arrangieren, dann wird eben dadurch der Einzelne in seiner Würde, in seinem Eigenstand und in seinem Eigenrecht angetastet. Nicht nur angetastet, sondern vergewaltigt. Denn dann muss sich der Einzelne, um in den Augen der Arrangeure kein Feind der Menschheit zu sein, sich diesem allgemeinen Unternehmen der Menschheits- und Weltverbesserung und der Menschheitserziehung einfügen und einordnen. Diese Gesichtspunkte sind von zentraler Wichtigkeit. Auch die katholische Kirche ist nicht etwa eine moralische Institution zur Besserung der Menschen. oder der Menschheit. Wenn die katholische Kirche so sieht, geht immer fehl. Dann kommen die berühmten Fragen, jetzt ist schon glücklich 2000 Jahre das Christentum auf Erden und die Menschen sind immer noch nicht besser geworden. Das ist nirgends verheißen, dass die Menschen moralisch besser werden. Das steht nirgends geschrieben. Sondern der Einzelne wird gefragt, ob er Ja sagt zu einem an ihn gerichteten Angebot. Denn das Angebot ist immer an einen freien Willen gerichtet. Aber es gibt keinen freien Willen, den wir haben. Es gibt nicht unser freier Wille hier. Sondern es gibt nur den freien Willen des je Einzelnen. Deinen freien Willen. Und der wird nun provoziert durch die Frage Gottes, hier bin ich, nimmst du mich an? Und diese Frage ist sehr konkret. Er wird Mensch, er opfert sich für dich, meint dich, will dich, gibt das deutlichst blutend, flammend, leidend zu erkennen, dass er dich liebt. Und er fragt dich, ob du darauf eingehst oder ob du nicht darauf eingehst. Und das kann dir niemand abnehmen, keine Partei, keine Institution und niemand. Das ist deine ureigenste Sache, in dem Maße, wie du Ja sagst. Bist du Kirche, gehörst du zur Kirche. Und in dem Maße, wie du Nein sagst, gehörst du nicht zur Kirche und bist du nicht Kirche. In einem jeden von uns ist bis zu einem gewissen Grade Kirche verwirklicht. Bis zu einem gewissen Grade aber auch, sagt jeder von uns immer noch Nein. Das steckt in dir und in mir, dieses Nein, der alte Adam, das Fleisch. Machen wir uns nichts vor, tun wir nicht so, als wären wir zu 80-90% gläubige Menschen und nur so ein kleiner Rest sei noch übrig. Es dürfte, wenn wir ehrlich mit uns umgehen, umgekehrt sein. Gehen wir ganz ehrlich mit uns um. Wir haben noch ein riesiges Gelände zurückzuerobern. Jeder Einzelne für sich selber. Und darüber kann niemand urteilen, was den anderen anbetrifft. Kaum über sich selber. Was du kannst, was ich kann, ist nur, Herr, erbarme dich meiner. Das ist das, was Christus will. Dich, meint er. Aber ein Unternehmen, das die Menschheit im kollektiven Sinne vorantreibt, ist immer ein menschenfeindliches, vergewaltigendes Unternehmen, eine Usurpation, gegen die wir uns wehren. Darum gibt es auch keinen allgemeinen kollektiven Menschheitsfortschritt. Das ist wichtig. Das wollten wir von den Bischöfen hören, dass sie dies im katholischen Sinne klar aussprechen. Wenn sie das allerdings tun, dann haben sie schon sehr stark gebunden und können nicht mehr so wie vorher. Deshalb habe ich ja die Fragen gestellt und deshalb sind sie auch nicht beantwortet. Furchtbar einfach. Gell? Ich habe es Ihnen also näher erklärt. Fortschritt der Menschheit ist nicht zu verwechseln mit irgendeinem Sachfortschritt. Daraufhin hat mich auch einer der Hirten, die mich persönlich gesprochen haben, hingewiesen. Ja, aber gucken Sie doch mal, technischer Fortschritt, ich kam gar nicht zu Wort, medizinischer Fortschritt und so weiter. Aber jetzt hat er es gelesen hier. Es ist also nicht zu verwechseln mit irgendeinem Sachfortschritt. Selbstverständlich gibt es Sachfortschritte. Ja. Amas. Ob und inwieweit die etwas mit dem Fortschritt des Menschen als solchen, mit dem Fortschritt der Humanität im je Einzelnen zu tun haben, ist eine Sache für sich. Sie könnten damit etwas zu tun haben. Zum Beispiel das Fernsehen hat insofern etwas damit zu tun, als es uns zwingt, entweder völlig abzurutschen in die Verblödung derer, die jeden Abend davor sitzen und in die Röhre glotzen. Das ist ja bereits ein Vorakt zur Verblödung. Oder man wird dadurch gezwungen, umso stärkere Kräfte des Willens und des Geistes zu entwickeln, um es fertigzubringen, den Knopf abzuschalten. So zwingt uns schon die moderne Technik, entweder abzurutschen oder uns einen Ruck zu geben und etwas uns zu steigern, aber eben je den Einzelnen. In sich bedeuten Sachfortschritte noch keinen Menschheitsfortschritt. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Fortschritt der Technik ist nicht der Fortschritt der Menschheit. Muss haargenau unterschieden werden. Ist auch noch nicht die Ausführung des Befehls, macht euch die Erde untertan. Auch wichtig. Die war noch nie so wenig den Menschen untertan, wie seit dem Fortschritt der Technik. Die Erde war vorher untertaner. Jetzt ist es weniger denn je, weil die Menschen diesen ganzen Wust von Unüberschaubarkeiten gar nicht mehr im Griff haben. Also zum Beispiel ist der Fortschritt der Technik ein von Menschen veranstalteter Fortschritt, aber kein Fortschritt des Menschen als solchen. Ein Fortschritt durch die Menschen, aber kein menschlicher Fortschritt. Ein solcher menschlicher Fortschritt ist nicht vorhanden. Es sei denn, es gibt ihn im Einzelnen, aber nicht in der Gesamtheit. Wer einen gesamtmenschlichen Fortschritt im Sinne des Menschlichen als solchen behauptet, fordert, anstrebt, bezieht logisch notwendig damit die Front des Antichristen. Dann zu Frage 9, dass dogmenleugnende Professoren seit vielen Jahren als Lehrer von Priesteramtskandidaten geduldet werden, dürfte eine Selbstverständlichkeit sein. Es wird wohl niemand ernsthaft behaupten, die religiösen Vorstellungen eines Herrn Küng oder eines Herrn Greinacher seien mit der einen und ewigen katholischen Wahrheit vereinbar. Und dann zur Frage 13, da haben ja auch einige Laien ängstlich geschrieben und mich angerufen und gesagt, aber hören Sie mal, die Antibabypille, wussten Sie das denn nicht? Die ist doch zur Empfängnisverhütung, die ist doch nicht zur Abtreibung. Das weiß ich auch, dass die natürlich zur Empfängnisverhütung gedacht ist, aber dass sie faktisch weithin eine abtreibende Wirkung hat. Ja? Dass die Antibabypille nicht für die Abtreibung vorgesehen ist, sondern für die Verhütung der Empfängnis, ovulationshemmend, ist selbstverständlich uns allen bekannt. Mittlerweile hat sich aber herausgestellt, absolut sicher, dass zu 7% bis 50% die Pille eine abortive Wirkung hat, eine abtreibende Wirkung. Dann hört aber der Spaß restlos auf. Zu Frage 14, dass wir in einer Zeit extremer moralischer und humaner Verwüstung stehen, dürfte nicht bezweifelt werden können. Die banale Feststellung, dass es auch Gutes gibt, ist selbstverständlich sinnlos, beziehungsweise wirft sie, wenn ihr Bedeutung beizumessen ist, logischerweise ein nur noch düstereres Zeichen auf die Szene. Je wertvoller die Substanz ist, gegen die sich die an den Hebeln der Meinungsmache Waltenden verschworen haben, desto schlimmer. Es gibt viele Mahner und Warner, zum Beispiel Kühnelt-Ledin, Solzhenitsyn, von Studnitz und andere. Ich wollte jetzt meinen Freund Höres nicht noch anführen, der natürlich auch. Und so weiter. Darunter die leider entschlafenen Frank Thies, William Schlamm, Emil Franzl. Das schiebe ich als den Bischöfen, weil mir bedeutet wurde, die letzte Frage sei gar nicht zu verstehen. Ich habe die ja gefragt, ob sie weiter gedächten, diese Leute allein zu lassen in ihrem Kampf für die Werte der abendländischen Kultur. Darum haben sie, was meinen sie denn überhaupt? Also jetzt habe ich es nochmal ganz deutlich geschrieben. Wissen Sie, ich möchte gerne, wahrlich gerne eine Handhabe besetzen, um denen widersprechen zu können, und derer sind sehr viele, die behaupten, Sie, hochwürdigste Herren, entdeckten in der Regel erst Ihr menschliches Herz, wenn einer sein Häresie-Soll erfüllt, und Sie marschierten mit ruhig festem Tritt und ahnungslos diesseits des Geistes im Dross der linken Zerstörer. Ich habe das bisschen suffisant hinzugefügt. Ich würde das gerne widerlegen, aber ich könnte es halt noch nicht. Gell? Ich möchte denen gerne widersprechen können und bitte ehrfürchtig und dringend um ihre Antwort. Da sind zwei Antworten gekommen. Die eine ist hat mir nicht verboten, Namen zu nennen. Der eine ist vom Bischof von Innsbruck. da man alle Deutschsprachigen geschrieben. Der hat mir bedeutet, er würde Fragen, die im Stile einer gerichtlichen Einvernahme gehalten seien, nicht beantworten. Ich möchte, möge das bitte verstehen, mit freundlichen Grüßen. Weil ich geschrieben habe, gestehen Sie und so weiter. Nun ist das natürlich Unsinn. Denn dieses Gestehen Sie ist selbstverständlich nicht im Sinne einer gerichtlichen Einvernahme gemeint, eines Verhörs, sondern das Wort Gestehen hat eine viel breitere literarische Bedeutung. Ich sage auch, ich gestehe dies oder jenes, dass ich diese oder jene Einstellung habe. Damit gestehe ich kein Verbrechen, sondern ich gestehe meine Überzeugung. So war das gemeint und so war es ja auch verständlich. Der Bischof von Münster hat mir geantwortet, als waren die zwei, die jetzt daraufhin geantwortet haben. Ich hatte das weggeschickt am 19. Februar. Wird wohl nicht mehr viel kommen, gell? Zwei haben also geantwortet. Sehr geehrter Herr Pfarrer Milch, im Auftrag von Herrn Bischof Heinrich den Humber, ich habe also einen Sekretär geschrieben, bestätige ich den Eingang Ihres Rundbriefes von 19 und so weiter. Der Bischof von Münster bittet Sie, Ihre Fragen anhand der authentischen Texte des kirchlichen Lehramtes, insbesondere des Zweiten Vatikanischen Konzils, der Konstitution zur erneuerten Liturgie und der päpstlichen Enzykliken zu überprüfen und zu beantworten. Für den Bereich der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland sind auch die Beschlüsse der gemeinsamen Synode verbindlich für die pastorale Praxis. Aus all diesen Dokumenten wird sichtbar, dass sich die Kirche trotz aller Sündigkeit und Schwäche ihrer Glieder vom Geiste Gottes bewegen lässt. Ich nehme es seinen Gunsten an, dass er meine Fragen gar nicht gelesen hat. Denn wenn er sie gelesen hat und dann trotzdem dies schreibt, dann und so weiter. Also, wer für dich? Ja? Alles selbstverständlich. Ja, ja. Das ist ja klar. Der freimaurerische Geist ist derjenige, der sagt, dass die Menschheit, wie ich am Anfang betonte, ist der Geist, der sagt, dass die Menschheit unabhängig von der Wahrheitsfrage nun endlich einmal diese dogmatischen Querelen lassen soll und sich im Geiste der Brüderlichkeit die Hand reichen. Brüder reicht die Hand zum Bunde. Ganz egal, was wir für eine Einstellung haben. Daran ist natürlich Folgendes richtig. Es gehört zu jedem Irrtum, dass in ihm Wahrheit ist. Je mehr Wahrheit in einem Irrtum ist, desto schlimmer. Weil der Irrtum ist immer der Missbrauch der Wahrheit. Der Irrtum lebt von der Wahrheit. Das ist immer das Teuflische. Ja? Wenn ich einen Wahrheitsgehalt im Irrtum feststelle, wird dadurch der Irrtum keineswegs verharmlost. Im Gegenteil. Es ist oft ein Denkfehler, dass man den Wahrheitsgehalt im Irrtum nicht anerkennt. Selbstverständlich werden wir katholische Christen im Maße unserer Überzeugung jedem Menschen mit Ehrfurcht begegnen. Auch dem letzten Zuchthäusler. Mit Ehrfurcht und Demut. Übrigens, beim nächsten Spes Unica Sonntag komme ich auf dieses Kapitel ganz besonders zu sprechen. Das Kapitel der Nächstenliebe. Ohne Gewehr, 20. Mai, ohne Gewehr, bis auf Weiteres. Sie bekommen noch nähere Nachricht. Dieser Termin ist noch nicht ganz abgesichert. Also, 20. Mai. Maria, die Mutter der schönen Liebe, heißt da das Thema. Das ist eine sehr bedeutsame Aussage. Ich bin die Mutter der schönen Liebe aus dem Buch der Weisheit, verwendet in liturgischen Texten zu Marienfesten. Was es mit der schönen Liebe auf sich hat. Gerade wir werden darüber sprechen müssen. Denn die Progressisten nehmen ja die Nächstenliebe für sich in Pacht. Sie reden nur von Sozialität und Brüderlichkeit, Mitmenschlichkeit und so weiter und so weiter. Und sagen, entscheidend sei, wie man sich zu seinem Nächsten verhalte. Alles andere sei dem gegenüber unwichtig. Das ist ja freimaurerisch, nicht wahr? Diese Einstellung. Zweifellos freimaurerisch. Aber selbstverständlich kann die Betonung, die Überbetonung eines solchen Komplexes der Nächstenliebe und der Humanität, erschienen ist die Humanitas unseres Erlösers Jesus Christus, auf unserer Seite zu der oft unbewussten Gegenreaktion führen, dass man aus Trotz überhaupt nichts mehr von der Nächstenliebe wissen will. Und damit gibt man den anderen Munition in die Hand. Das ist eine echte Gefahr. Es gibt solche Antiprogressisten, also die in unseren Reihen für die katholische Sache kämpfen, die sagen, hör mal auf mit dem Sozialen, ich kann es nicht mehr hören, komme nur nicht auch noch mit Menschlichkeit. Das ist eine echte Gefahr. Wir sollten uns darin von niemandem übertreffen lassen. Also auch dem Andersdenkenden und jedwedem in Ehrfurcht begegnen. Dabei habe ich Ehrfurcht vor dem Element seiner personalen Überzeugung. Nicht vor den Inhalten seiner Überzeugung. Ich bin überzeugt, er irrt. Und ich verlange, damit ich vor seiner Überzeugung den Hut ziehen kann, dass er felsenfest glaubt, ich sei im Irrtum. Wenn ich also vor der evangelischen Überzeugung eines Protestanten Ehrfurcht haben soll, muss ich von ihm verlangen, dass er meine katholische Überzeugung für irrig hält. Sonst kann ich davor nicht den Hut ziehen. Wenn er mir sagt, vielleicht hast du recht, vielleicht habe ich recht, ist ja auch egal, wir haben ja alle nur denselben Gott, dann ist das natürlich nichts, wovor ich den Hut ziehen kann. Ich ziehe aber den Hut, wenn er von seiner Überzeugung durchdrungen ist. Wenn ich auch absolutest davon überzeugt bin, dass er irrt, habe ich vor ihm als Menschen tiefsten Respekt. Vor jedem Mohammedaner, vor jedem Buddhisten und so weiter. Das ist natürlich die echte Seite der Toleranz. Unsere Vorstellung von Toleranz, Ehrfurcht, menschlicher Duldsamkeit. Keiner soll leiden oder Vorteile haben wegen seiner Überzeugung. Das wollen wir. Aber die falsche Toleranz ist diejenige, die die Wahrheitsfrage zurückstellt, für unwichtig hält. Die eine Toleranz, die eine Absolutheitsbehauptung ablehnt. Die sagt, du darfst glauben und meinen, was du willst, nur darfst nicht behaupten, du allein hättest recht. Das ist freimaurerisch. Ja? Und das ist teuflisch. Und das ist progressistisch. Die sagen mir nicht, du irrst dich. Ja? Ich behaupte, ich glaube dies alles noch, was eh und je geglaubt worden ist. Daraufhin sagen die mir ja nicht, du irrst dich. Sondern die sagen, glaub nur schön weiter, aber du darfst nur nicht sagen, das sei das einzig Katholische. Und darin liegt das spezifisch Teuflische im Freimaurertum. Das ist freimaurerisch. Ja? Nachdem die Bischöfe also praktisch überhaupt nicht reagiert haben auf die Nottausender, wird das Ihnen nochmal ganz deutlich gesagt und in geeigneter Weise veröffentlicht. Und ich werde mich bemühen, ich bin gerade dabei, Mittel und Wege ausfindig zu machen, mich an den Papst zu wenden. Nicht, dass ich jetzt ein... Nicht, dass ich nun schon eine ungeteilte, jubelnde Vertrauenshaltung zum Papst, diesem Papst hätte. Die kann ich noch nicht haben, wenn er auch sehr viel Wahres gesagt hat, zum Beispiel gegenüber den Vertretern der Befreiungstheologie. Ich habe ihm zwar einen Bischof geschrieben, das sei zwar sehr erfreulich, dass der Heilige Vater in erfrischender Konkretheit sich gegen die Theologie der Befreiung gewendet habe, aber er müsse wissen, dass dies keine Spezialität der südamerikanischen Küche sei, sondern zur Hausmannskost in den Kantinen der katholischen Jugendarbeit in Deutschland gehöre. Nicht wahr? Denn überall hier, im ganzen weiten progressistischen Feld, grassiert diese Theologie der Befreiung. Was ist das überhaupt, die Theologie der Befreiung? Die behauptet, der Mensch müsse sich von allen Vorgegebenheiten loslösen. Christus sei gekommen, um den Menschen instand zu setzen, aus sich selber, auf eigene Faust und im eigenen Namen, diese Welt zu ändern. Das ist scheinbar, im Sinne der Einzelperson und der Würde und des Wertes der Einzelperson, aber eben nur scheinbar. Denn wenn ich dem Einzelnen sage, du hast dich überhaupt an keine vorgegebene Autorität zu binden, sondern du bist allein imstande, kritisch vorzugehen, dann versetze ich den Einzelnen in die Zwangslage, sich einer Herde anzuschließen. Und das ist damit gewollt. Das ist präzise die Theologie der Befreiung. Den sagt man, löst euch von jeglicher Herrschaft. Löst euch auch von der Herrschaft der Bischöfe, jeglicher Autorität, auch der Autorität der Eltern, der Ahnen, der Tradition, der Geschichte. Löst euch von allem Vorgegebenen, natürlich eben auch von Dogmen. Und ihr seid kompetent, ihr seid souverän, ihr sollt emanzipiert werden. Ihr sollt die befreite Menschheit sein. Jetzt sag mal einem, er sei völlig befreit, er brauche sich an nichts und er solle sich auch an nichts Vorgegebenes zu halten. Alles Vorgegebene, jeder autoritäre Anspruch sei ein Anspruch der Unterdrückung. Deshalb müsse er sich von allem Vorgegebenen und auch von aller Tradition lösen. Was macht er? Er zappelt in der Luft. Er wird ins Nichts hineingehalten. Also kreischt und schreit er flennend nach rechts und links, vorne und hinten. Er braucht also die Herde. Wenn ich einen Menschen unterdrücken will, brauche ich ihn nur zu sagen, er sei vollkommen frei. Dann habe ich ihn schon in meinen Fängen. Das ist die teuflische Unternehmung im Zeichen der Theologie der Befreiung. Das ist natürlich das Gegenteil zum Christentum, diese Theologie der Befreiung. Und die hat man hier ganz dick mittendrin. Wenn Sie irgendwo hingehen, vielleicht hat es der eine oder die andere von Ihnen schon mal erlebt, ist eine Diskussion. Wenn ich also meinetwegen hier ein Gespräch mit Ihnen führe, gibt es Wortmeldungen. Da steht einer auf und bringt das Reine vor. Ob ich das jetzt entsprechend beantworte oder nicht, ist eine Frage für sich. Er hat jedenfalls das Seine vorgebracht und alle haben Gelegenheit, sich nachher darüber noch Gedanken zu machen. Aber neuerdings ist das anders. Da kommt also so ein Haufen zusammen und dann werden Gruppen gebildet. Entweder in Zimmern oder verschiedenen Tischen. Und jeder bekommt dann so ein Plakat um A, B oder 2, 3, was weiß ich. Und dann wird er so durcheinander gemuschelt und jeder kommt an einen Tisch. Und an dem Tisch wird über irgendein Thema sich unterhalten. Wer an dem Tisch das größte Mundwerk hat und den schwächsten Verstand, ist natürlich oben auf. Alle werden mehr oder weniger nicken, vielleicht etwas zaghaft das ihre einbringen, das kommt dann aber nicht recht durch. Und selbst wenn das eingebracht wird, kommt spätestens nachher ganz und gar nicht mehr zur Entfaltung. Einer übernimmt dann die Wortführung, dann kommt wieder alles zusammen und jeder Tischboss berichtet vom Ergebnis der Unterhaltung am jeweiligen Tisch. Dann werden die Ergebnisse zusammengewürfelt in einem Topf und da wird ein Endergebnis statuiert. Damit ist die Sache aus diskutiert. Das ist genau die Weise, um mit dem Schein dem Einzelnen Recht zu geben und den Einzelnen sein Recht, nicht Recht zu geben, sondern sein Recht zu geben und den Einzelnen zur Entfaltung kommen zu lassen, den Einzelnen eben dadurch zu unterdrücken und niederzuwalzen. Das ist die moderne Art der Gruppentherapie, hätte ich beinahe gesagt. Der Gruppendynamik, nicht wahr? Der Gruppendynamik. Nichts schlimmer als dies. Ausdiskutieren. Damit ist die Sache aus. Wenn dann noch einer kommt, ist er asozial geradezu, nicht wahr? Da ist er kein Mitmensch. Da will er ja immer noch was. Was willst du denn? Das Wir hat doch die Sache bereinigt. Wir sind zum Ergebnis gekommen. Was will denn jetzt noch dein Ich? Ja? Du hast dich schön jetzt in demokratischer Fairness diesem Wir zu beugen. Das ist Teuflische. Also, am besten ist, es hat sich schon ein Herr angeboten, ich kann nicht näher darauf eingehen, es hat sich schon ein Herr angeboten, vielleicht gelingt es ihm, wenn es ihm nicht gelingt, versuche es auf andere Weise, eine Audienz zu ermitteln. Es wird besser sein. Der Papst kann ja gut Deutsch, da kann man ja mit ihm reden. Einfach, wenn er so freundlich ist und nicht nur mal einen Straßenkehrer, sondern auch einen Pfarrer mal eine Audienz gewährt, dann habe ich ja alle Chancen. Wobei ich übrigens ganz und gar nichts dagegen habe, dass ein Straßenkehrer Audienz gewährt. Dagegen habe ich echt nichts, gar nichts. Gegenteil, finde ich eine sehr schöne Geste. Aber es darf eben dann nicht nur eine Schau sein, sondern es muss Ausdruck einer durchgängigen Praxis sein, die jedem Hoffnung gibt, auch an die Reihe zu kommen. Vor allem, wenn er im Namen vieler spricht und Gewichtiges zu sagen sich anmeldet. Es ist ganz klar, dass der Papst, der hunderte Millionen von Katholiken lenkt und weidet, dass er nicht auf den Schrieb jedes Spinners reagieren kann. Das ist ganz selbstverständlich. Kann niemand von ihm verlangen. Aber ich glaube, ich bilde mir nichts ein, wenn ich sage, dass der Papst Gelegenheit haben könnte, zu erfahren, in wessen Namen ich spreche und mit welchen Anliegen ich spreche. Und dass das wahrhaftig keine Spinnerei ist. Gestern und heute Morgen, gestern Abend, heute Morgen, in den Predigten habe ich übrigens auf diesen Schrieb hingewiesen. Der ist so ausgesprochen beispielhaft für die teuflische Lehre der Progressisten. Frau Kulig wird Ihnen nachher Exemplare anbieten. Es gibt Ludger, ist der Vorname, Roin Kampoff oder sowas. Also es muss irgend so ein Pseudotheologe sein, der also behauptet, nicht alle Glaubenswahrheiten seien gleich verbindlich. Es gäbe gewisse Glaubensinhalte, die nebensächlich seien. Tübingen. Ach ja, ja. Ja, das ist gefährlich. Das ist ausgesprochen gefährlich, so eine Schrift. Darin steht, dass nur dies von Belang sei, was mein persönliches Gottesverhältnis betreffe, belebe und was mein persönliches Heil konkret im Sinne der Nützlichkeit angehe. Es gehe überhaupt in allem nur um das Gottesverhältnis, um den Bezug des Einzelnen zu Gott. Und alles, was damit zu tun hat, Gottes Zusage an mich persönlich, an meine Not, an meine Daseinslage, das sei das, was Gegenstand des Glaubens ist. Während die Existenz der Engel völlig unerheblich sei. Kein katholischer Christ brauche zu glauben, dass es Engel gebe. Natürlich ist auch in diesem Zusammenhang sind die marianischen Geheimnisse dann auch ohne Belang. In dessen Augen. Das ist also eine teuflische Lehre. Sie können das Ding nachher mal entgegennehmen. Mitnehmen. Lesen. Aber sich nicht davon verführen lassen. Aber es ist sehr erhellend. Das ist, da haben Sie etwas klassisch Progressistisches in der Hand. Die Lehren, alles komme auf das existenzielle Verhältnis zu Gott an. Das Falsche dabei ist, dieses Nur, diese Einschränkung. Ich muss mein persönliches Verhältnis zu Gott finden. Inhalte sind dabei Nebensache. Entscheidend innere Verhaltensweisen. Wie kann ich aber innere Verhaltensweisen gegenüber Gott gewinnen, beziehungsweise von Seiten Gottes erfahren? Im Umgang mit den anderen Menschen. Da haben wir es wieder. Das ist die Lehre. Neulich schrieb einer, er predigte darüber, der Gemeindeleiter einer integrierten und lebendigen Gemeinde, der schrieb, es gäbe im Grunde gar keine geschulten Theologen. Nach denen brauchten wir uns überhaupt nicht zu richten. Es gäbe gar keine in dem Sinne bindende, überlieferte Lehre. Wenn man sich über den Glauben unterhalte, müsse man sich zusammentun und jeder müsse seine persönlichen Erfahrungen preisgeben. Und nur die persönlichen Erfahrungen seien das echte und gültige. Sehen Sie, da hat man wieder die Teufelei, jetzt andersrum. Das hört sich so persönlich an und im Sinne der Persönlichkeit. Und eben dadurch wird die Persönlichkeit total niedergewalzt. Denn hier hat die Persönlichkeit keine Chance, anhand einer vorgegebenen Erhabenheit zu wachsen. Da hat die Persönlichkeit keine Gelegenheit, etwas zwecklos anzuschauen, was vorgegeben ist. Denn nur wahre Autorität kann Freiheit entbinden. Sondern da ist der Einzelne gehalten, seine subjektiven Erfahrungen für außerordentlich wichtig zu nehmen, aus seinem eigenen Erfahrungsschatz zu schöpfen und darüber hinaus diese seine Erfahrungen dann noch in der Gruppe preiszugeben, also seelischen Striptease zu treiben. Und das Ganze wäre dann Glaubenserfahrung und Glaubenserlebnis. Und nur auf diese Weise käme man zum Glauben. Teuflicheres kann man sich ja nicht vorstellen. Das sei die Predigt eines Pfarrers von hier in der Nähe. Das ist, ja? Natürlich. Natürlich. Dogmen, alles Vorgegebene. Alles, was uns bindet, wird damit gestrichen. Der Einzelne wird ohne Vorgegebenheit in die Luft gesetzt und dadurch gezwungen, nach der Herde zu schreien. Haben wir es wieder. In diesem Zusammenhang steht dann eben auch dies mit der Behauptung, dass nur das von Belang sei, was das persönliche Gottesverhältnis betreffe. Das Personale, das persönliche Heil. Es hört sich zunächst dann sogar noch ein bisschen katholisch an, aber das ist die erste raffinierte Dosis, denen gereicht, die noch glauben, damit sie es nicht so merken, damit sich das harmlos anhört. Und dann sagen die, naja, ist ja auch wahr, Hauptsache ich habe ein richtiges Christusverhältnis. Christus, darauf kommt es ja an, ob es noch Engel gibt oder nicht, ist ja im Grunde vollkommen wurscht. Nein, das ist ein Irrtum. Denn wenn es Engel gibt, und es gibt Engel, dann wird eben das, was Christus ist, durch die Existenz der Engel profilierter bewusst. Und die Epiphanie des Christus wird mittels der Epiphanie der Engel größer aufgerichtet. Das ist das Entscheidende. Sehen Sie, wenn mir nämlich einer kommt und bietet mir seine Freundschaft an. Das ist eine sehr schöne Sache. Wenn er mir sympathisch ist, gehe ich drauf ein. Im anderen Fall kann ich ihm sagen, wenn ich Ihnen helfen kann, tue ich es gerne. Aber für die Freundschaft reicht es bei mir nicht aus. Gut. Wenn mir ein Stallknecht, ein schwachsinniger Stallknecht, seine Freundschaft anbietet, ist das sogar ganz nett. Ich werde den Mann trösten, ist ein armer Kerl. Ich werde ihm helfen, ich werde lieb zu ihm sein, aber ich werde nicht vor Glück jauchzen darüber. Aber wenn mir ein König seine Freundschaft anbietet, dann ist das schon was. Und wenn der König der Könige mir seine Freundschaft anbietet, der ewige Gott, dann ist es erregend. Es muss aber deutlich werden, dass es der ewige Gott ist. Und dazu gehört Atmosphäre, Aura. Wenn ich irgendwo hinkomme, muss ich spüren, um wen es sich handelt, durch die Atmosphäre. Da muss die Luft davon knistern. Das muss ich riechen. Dazu gehört die Umgebung, der Hofstaat, die Engel, die ihm dienen und uns dienen und die zum Gesamt der Schöpfung gehören, zum ganzen Riesenspektrum der Schöpfung und die Bedeutung der Dinge erst ermöglichen, die Engel. Ohne die Engel wird eben das, was da wäre, das, was uns da geoffenbart wird, uninteressanter, weniger schön, weniger erhaben. Darum ist das mit den Engeln außerordentlich wichtig. Übrigens ist es ja so, die Engel werden ja auch deshalb abgelehnt, weil das Übernatürliche als solches kaputt gemacht werden soll im Bewusstsein der Menschen. Da wird Maria degradiert. Mit einem fleischlichen Wesen kann man ja Schindluder treiben. Maria wird degradiert zu irgendeinem jüdischen Mädchen, das in Not gelebt hat. Und man hat ja die Schamlosigkeit und Gemeinheit besessen, sogar von Kanzeln her ihre asoziale Herkunft und Stellung zu apostrophieren. Aus Jesus degradiert man zu einem Sozialrevolutionär oder zu einem, der in besonderer Weise die Menschlichkeit glaubwürdig dargestellt hat. Dazu wird Christus dann degradiert. Ein Engel ist ohne Fleisch, ohne Geschichtlichkeit in diesem Sinne. Wenn ich einen Engel anerkenne, erkenne ich die übernatürliche Welt an. Aber die Freimaurer und die Progressisten wollen ja das Bewusstsein von der übernatürlichen Welt zerstören. Deshalb darf es keine Engel geben. Das ist der Sinn der Sache, außerdem noch. Frage einen, was er von Engeln hat, und du wirst seine, was er von Engeln hält. Und da weißt du, mit wem du es zu tun hast. Frag ihn mal nach den Engeln. Bei Christus kann er sich rausreden. Wenn er aber von den Engeln sagt, das sind nur symbolische Ausdrücke für Gottes Kraft oder was weiß ich nicht alles, dann weißt du schon, wo du dran bist. Das ist ein absoluter Gradmesser, gerade die Engel. Deshalb nehmen Sie mal dieses böse Blatt, ich weiß nicht, ob genügend Exemplare da sind, nehmen Sie das nur mal mit. Nein, nehmen Sie mal mit, um das Teuflische damit deutlich zu machen, schicken Sie es mal Ihrem Bischof und fragen Sie ihn, was er davon hält, dem jeweiligen Bischof. Er soll mal ihn persönlich authentisch schreiben, ob er auch dieser Überzeugung sei oder nicht. Und wenn der Bischof, wenn da irgendein Bischof antwortet, man müsse den Mann, die meisten werden ja antworten, der Mann meint es ernst, man müsse sein Anliegen verstehen und leider so ein Mist, das kennen wir ja, und man dürfe ihm nicht böse sein. Könnte aber ein anderer klar behaupten, das ist unmöglich, was der Mann da schreibt, es abzulehnen. Dann würde ich Sie bitten, mir das mitzuteilen. Für mich antworten die ja schon gar nicht mehr, wenn ich wahrscheinlich schon lesen Milch. Dann lesen sie es ja schon. Schreiben Sie deshalb, schicken Sie mal dieses Blatt Ihrem Bischof. Wenn er aber antwortet, jawohl, der Mann hat recht, dann ist es hochinteressant. Dann schicken Sie mir es bitte auch, teilen Sie mir es mit. Dann ist es ganz interessant. Es ist wirklich, das ist ein Gradmesser, was da steht. Das ist außerordentlich wichtig. Natürlich jetzt nicht jedem zeigen, der Sache nicht gewachsen ist. Damit sie nicht etwa Leute verführen, gell? Das ist ganz klar. Meine Damen und Herren, Sie haben das Wort. Ja, ich möchte gerade, ich danke für diesen Tipp, zu Erzbischof Lefebvre in aller Deutlichkeit sagen. Er hat die solide katholische Theologie. Was von ihm abweicht, soll Ihnen gleich verdächtig sein. Er hat die richtige, gesunde, theologische Einstellung zur Heiligen Messe. Was ich höre gerade bis jetzt, das ist gar kein Anlass anzunehmen, dass er sie irgendwann mal nicht mehr hätte. Gar kein Anlass. Es ist auch kein Anlass anzunehmen, dass er weich würde, dass er nachgebe. Es gibt Leute, die sagen, was da jetzt so Papst, Bischöfe, Kirchen, Pfarreien, Diözesen, hat mit der katholischen Kirche überhaupt gar nichts zu tun, ist in sich eine heretische Glaubensgemeinschaft und momentan lebt die katholische Kirche nur im Außen. Darüber habe ich ja schon geschrieben und gesprochen. Das theologisch nicht aufrechtzuerhalten, meine lieben Freunde. Genauso wenig wie das Wort von der Konzilskirche aufrechterhalten werden kann. Denn diese Räuberbande, die da in die katholische, in den Innenraum der katholischen Kirche eingedrungen hat und ihn besetzt hält, Kirche zu nennen, ist wahrlich zu viel Ehre. Es ist keine Kirche. Der Beifall wird ein klein bisschen dünner. Ich weiß auch warum. Ich will es Ihnen jetzt also deutlich erklären. Deutlich erklären. Es gibt überhaupt nur eine einzige Kirche. Das ist die eine heilige katholische und apostolische römische Kirche. Keine andere Gemeinschaft, keine andere Institution verdient den Namen Kirche. Und diese eine heilige katholische, apostolische, römische Kirche besteht bis zum Ende der Zeiten. Momentan, ganz klar, nach der Verheißung des Herrn. Wer das nicht glaubt, glaubt gar nichts. Ich kann mir nichts rausgreifen. Ich kann also nicht etwas sagen, die Hürde mal auf und alle anderen Glaubenswahrheiten annehmen. Wer das nicht glaubt, ist nicht mehr katholisch. Die katholische Kirche besteht als solche bis zum Ende aller Zeiten. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es kann natürlich jetzt nicht so sein, dass plötzlich außerhalb des Raumes dieser Kirche, dass die unter der Hand eine andere Kirche wird und dann plötzlich so Neugründungen der katholischen Kirche irgendwo stattfinden. Das ist also einfach undenkbar und lässt sich mit dem, was der Herr verheißen hat, nicht vereinbaren. Wahr ist Folgendes. Die eine heilige katholische apostolische römische Kirche ist so unterwandert, dass sie im Augenblick ihre Erkennbarkeit eingebüßt hat, weil sie von fremden antikatholischen Mächten besetzt ist. Und ihr Sprachrohr in diesen Kräften findet, die sie entstellen. weithin die Freimaurer, von den Freimaurern beeinflusste, weithin die Freimaurer und solche, die mit der freimaurerischen Idee übereinstimmen. Ob das alles organisierte Freimaurer sind, ist in dem Zusammenhang gar nicht so wichtig. Das ist die saubere, aber der Boden, der Raum, der besetzt ist, ist der Raum der katholischen Kirche. Sie ist also momentan ein Skelett, ein Stahlgerüst. Der Inhalt ist verfälscht und nicht erkennbar. Und in der Tat wird das, was sie eigentlich wesenhaft ist, was jetzt in den Hintergrund gedrängt ist, an vielem sichtbar, was scheinbar außen ist. Viele, die drinnen zu sein scheinen, sind in Wahrheit draußen, und die draußen zu sein scheinen, sind in Wahrheit drinnen. Aber es ist gefährlich, einfach mit dem Begriff Konzilskirche zu operieren. Das ist die Konzilskirche im Gegensatz zur katholischen Kirche. Das schafft eine vollkommene theologische, unsaubere Einstellung, die wir nicht tragen können. Bitte schön. Nein, von Erzbischof Lefebvre und nicht von Paul dem VI. Jetzt langsam. Jetzt holen Sie mal tief Atem und versuchen Sie logisch zu denken. Nein, nein, haben Sie nicht. Sie haben einen Denkfehler begangen, einen ganz entscheidenden Denkfehler. Einen ganz intensiven Denkfehler. Holen Sie mal tief Luft und hören Sie mal bitte jetzt sehr genau zu. Habe ich denn behauptet, man dürfe sich mit diesem Skelett zufrieden geben? Nein. Ich habe gesagt, die Kirche ist nur noch erkennbar. Leider. Und darunter leiden wir und klagen wir. Und es ist ein Zustand, der schleunigst aufgehoben werden muss, den wir durch die Wende schleunigst beendet wissen wollen. Das ist dieser Zustand, den wir tief beklagen. Wir geben uns damit gar nicht zufrieden, sondern wir wünschen, dass dieser Zustand total beendet wird. Denn das ist unmöglich, dass nur noch diese Reste sichtbar bleiben. Und dass das eigentliche Wesen ins Verborgene tritt. Das ist das, was momentan die Katastrophe ja ausmacht, in der wir leben. Dass dies skeletthaft da ist, ist ja die Katastrophe, dass nur noch ein Skelett oder, wie ich es mal festgestellt habe, ein wankendes Gerippe da ist. Das ist ja das Furchtbare, was unbedingt geändert werden muss. Wie können Sie denn behaupten, ich hätte mich damit zufrieden gegeben? Oder wie können Sie behaupten, ich würde eine Politik begrüßen, die davon ausgeht, es genügt das Skelett, alles andere ist egal. Deshalb sitze ich ja hier, weil uns dieses Skelett nicht genügt. Und weil das, was dieses Skelett momentan darbietet, dieser besetzte Raum, weil er im Zeichen des Falschen und des Umgekehrten steht, das ist ja genau das, was wir unbedingt geändert haben wollen. Seit wann habe ich denn behauptet, dass man sich damit zufrieden geben dürfe? Nein, nein, langsam, keine Aggression, bitte, bitte.
Sie haben diffamiert die von Ihnen, das heißt, was in meiner Meinung nach
Sie haben nicht genau zugehört. Sie haben nicht genau zugehört. Ich habe keine Grüppchen diffamiert. Im Gegenteil, wir danken für die Grüppchen, die beten. Und sie sind unsere große Hoffnung, weil diese Grüppchen beten. Ich habe nur gesagt, es wäre ein Irrtum anzunehmen, dass die Kirche als solche en bloc plötzlich sich unter der Hand total in etwas substanziell anderes verwandelte und plötzlich woanders in Gruppen die Kirche erstehe, neu anfange. Das ist mit der Theologie und mit der Offenbarung nicht vereinbar. Das ist ganz notwendig aufrechtzuerhalten. Es ist nicht wahr, dass ich sage, Hauptsache erstmal das Skelett und ich muss mich damit abfinden. Wir finden uns damit ganz und gar nicht ab. Und wir sagen auch gar nicht, Hauptsache, dass irgendwo das Skelett steht, das genügt uns, oder das ist schon eine genügende Voraussetzung, um für die Zukunft zu hoffen. Ganz und gar nicht. Ohne die Grüppchen und ohne alle die, die scheinbar draußen stehen und in Wahrheit drinnen sind, hätten wir eben keine Hoffnung. Sie müssen schon genau hinhören, was ich sage. Sehr genau. Und ja, denken Sie, wenn ich in Ihrem Sinne denken würde, hätte ich Feinde, da wäre ich wohl geborgen. Aber ich bitte Sie nur eins, ich bitte auch alle, wenn Sie irgendwie solche Fragen haben, kommen Sie und melden Sie ein Gespräch an, wenn es auch erst langfristig angesetzt werden kann, und besprechen Sie in ruhigem Gespräch in millimeterweise Gedankenschärfe diese Dinge. Denn mit Emotionen und mit solchen Pauschalurteilen kann man einfach die Dinge nicht angehen. Das ist einfach nicht wahr. Wir beklagen es, dass die Kirche ihre Erkennbarkeit verloren hat, dass sie besetztes Gebiet ist, und wir streben die Wende herbei, dass die Kirche wieder aufflamme in ihrem eigenen Lichte. Und dazu ist eine totale Wende notwendig. Und wir streben diese Wende mit heißem Herzen herbei, weil wir diesen jetzigen Zustand für eine blanke Katastrophe halten. Habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt? Also ich bitte Sie, was ich überhaupt manchmal so erlebe bei dem einen oder anderen, gelegentlich auch in Briefen. Man soll sich vom Progressismus nicht anstecken lassen. Nämlich in der Hinsicht, dass Laien meinen, sie könnten so aus der linken Hand mit dem kleinen Finger über alle theologischen Fragen urteilen. Das ist progressistische Denkweise. Wir sollen zwar lernen und lernen und lernen, aber unser Lernen besteht in der Frage, im Fragen und in der heiligen Neugierde, im nicht sich zufrieden geben, aber sich an die Autoritäten wenden, die wirklich, denen sie vertrauen können und die ein messerscharfes Denken an den Tag gelegt haben. Bitte schön.
Ich wollte sagen, man möchte auch noch kurz bedenken, Kardinal Wolfloh hat nach Luther gesagt, derjenige ist nicht katholisch, der vom verkündeten Glaubensblut abweicht. Und er hat erreicht, dass die Ermländer katholisch sind. Während man in Schweden sagte, wir sind ja noch katholisch, die westlichen Länder sind geblieben und alles noch am Alten geblieben. Bei jeder Reformation hat man sich durch die Leugnung des Heiligen Bischofs von der Kirche getrennt. Und Luther hat auch gemeint, und unter Luther haben die Leute auch gemeint, es sei alles noch das Leiden. Luther sprach die Liturgie lateinisch, reichte den Knienden die Hostie in den Mund. Ja? Und Das Herzstück der Kirche ist jedes Mal zerstört worden. Diejenigen, die das glaubten und bewahrten, blieben römisch-katholisch und die anderen nahmen die neue Lehre an. Ich möchte vorschlagen, dass man nicht Konzilskirche sagt, sondern nachkonziliare Gemeinschaft auf Initiative der Freimaurer gegründet. Das wäre die richtige Definition. Denn wenn wir sagen, die römisch-katholische Kirche ist von Freimaurern unterwandert, dann kann Bischof Graber sagen, ja, ich kann mich nicht dagegen wehren. Wir müssen das abwarten, bis die Freimaurer wieder zurückziehen. Ja? Wenn man aber sagt, durch die Bewahrung des Glaubensbuches bleibt man römisch-katholisch mit dem Herzstück, dem heiligen Messopfer, dann muss jeder eine Position ergreifen und sagen, ich bleibe katholisch oder ich nehme die auf Initiative der Freimaurer ins Leben gerufene Gemeinschaft an. Ich trete dazu bei. Ja? Alles andere, Leugnung von Engeln und so weiter, folgt erst dieser Leugnung des Herzstückes. Und so hat Bischof Busch von Innsbruck einen großen Eintor getroffen. Er hat nämlich in der Kleinschrift Ideologie des Modernismus herausgegeben von der Professor Dr. Albert Max Tenny in Wien Folgendes gesagt: Reform der Modernisten. Es vollzieht sich in der Kirche Roms eine neue, zweite Reformation, die ich Afterreformation nenne. Nicht nur, weil sie manches Ungut und Falsche der Reformation kopiert, sondern weil sie darüber hinaus das irgendwie Gute und Wahre in der Reformation über Bord wirft und einer totalen Umkehrung aller christlichen Wahrheiten das Wort redet. Also nach der Reformation kommt eine Afterreformation, wo man Teufel, Engel, alles leugnet, ja? Das Herzstück der Kirche geleugnet bedeutet die Trennung von der Kirche. Und da möchte ich noch kurz sagen, dass heute viele meinen, wenn der Priester am Altar anständig steht und die Hostie in den Mund legt, dann sei das Messopfer. Ja? Und darunter sind zwei Drittel der Christenheit von der Kirche getrennt durch die eine Scheinbarkeit. Luther hat die Messe nicht verboten. Wir sind erst wach geworden durch das Verbot. Da sind wir erst, haben wir erst erkannt, dass die neue Liturgie keine katholische.
Ja, das ist die Gnade Gottes erkannt. Und die anderen armen Menschen, die auch Christen sind, die den modernistischen Kram mitmachen, die tun mir persönlich leid, die sind auch Christen. Es sind nur mal den paar Leute, die den modernistischen Kram eingeführt haben. Und denen muss man tragen gehen, nicht den Christen, die falsch geführt sind.
Nein, das ist ja nicht. Man muss nur, es ist nur notwendig, dass die anderen sagen, Herr Pfarrer, Herr Bischof, ich mache das nicht mit, ich will römisch-katholisch bleiben. Solange die nämlich das mitmachen und sagen, ja, Herr Pfarrer, wenn ich knien kann, dann will ich in die Eucharistiefeier gehen, dann haben die ja keine Wende, die anderen. Ja?
Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen. Ich möchte das nur an einem kurzen Beispiel demonstrieren. Ich kann Ihnen Folgendes versichern. Man kann Tridentin nicht zelebrieren, zum Beispiel auf Genehmigung des Erzbischofs Lefebvre in Villingen. Ein gültiger Bischof, gültig geweihter Bischof, zelebriert Deutsch. Das ist nicht das Ideale, wissen wir. Aber rein tridentinisch. Ich kann sogar, es gab ja schon unter Pius XII, Pius XI und so weiter, gelegentliche Ausnahmeregelungen. Es gab die Celebratio versus Populum. Gab es. Ich kann versus Populum zum Volk hin zelebrieren, rein deutsch, und es ist in der Substanz, es ist wesentlich tridentinisch. Und es kann einer die neue Messe, den neuen Ordo gebrauchen. Vom Volk abgewandt, rein lateinisch. Ich garantiere Ihnen, da merken auch 80% der Antiprogressisten nicht. Die merken gar nichts. Die glauben dann, dass es tridentinisch ist. Habe ich nämlich auch schon erlebt. Ach, das war mal eine Messe. Dabei war das der Novus Ordo, wie er leibt und lebt. Also Vorsicht, 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 nicht wahr? Es kommt, da können sehr viele Täuschungen, und das ist auch im Wesentlichen das, was der Herr gemeint hat. Fest steht, das hat mir auch jemand geschrieben, Sie halten die Kirche, weil ich das ja schon mal gesagt habe, Sie halten die Kirche eines Montini und eines Roncalli für die wahre Kirche Christi. Das ist auch wieder so eine völlig unlogische Fragestellung. Es gibt keine Kirche des Montini, es gibt keine Kirche Paulus VI, es gibt keine Kirche, es gibt nur diese eine Kirche aller Zeiten. Aber ich halte das, was infolge der falschen Tolerierung, der falschen permissiven Politik dieser Päpste in die Kirche eingebrochen ist, in der Tat nicht mehr für katholisch. Und das, wie die Kirche sich heute darstellt und dargestellt wird, durch die, die sie besetzt halten, wird das Wesen der Kirche verfälscht. Sie ist besetztes Gebiet und um ihre Erkennbarkeit gebracht. Das ist die theologisch saubere und einzig zulässige Deutung. Und das ist genau das, wogegen wir uns wenden und kämpfen mit allen Kräften. Wogegen aber ein Paul VI. Ganz und gar leider nicht gekämpft hat, sondern er hat es in einer permanenten Weise verharmlost. Wir kennen doch seine, ich kenne doch seine Predigten, seine Schriften aus dem Osservatore Romano. Da war immer wieder Gutes und Glaubensgemäßes drin gesagt, 99 Mal. Und das 100. Mal hat er auf Deutsch gesagt, mit dem Hintern wieder umgestoßen, was er vorne aufgebaut hat, weil er wieder ein Satz kam, der alles kaputt gemacht hat. Und dann hat er durchaus unseren Zustand verharmlost. Und wenn er verschiedene Abordnungen begrüßt hat, hat er sich immer wieder gefreut über die Glaubenstreue und die Lebendigkeit, was nicht alles. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich. Wir halten diesen Zustand für absolut unerträglich und beenden ihn und wollen ihn beenden. Wir beenden ihn schon jetzt, indem wir von innen her durch unsere Gebete und manche scheinbar von außen her, nicht etwa von mir diffamierte Grüppchen, die sind von mir nicht diffamiert, sondern im Gegenteil hochgepriesen und hochgelobt. Durch deren Gebet und durch deren Einsatz und durch die Leiden der Einzelnen, der Kranken, wird die Beendigung dieses Zustandes von innen her vorbereitet und wird eines Tages tutaku mit einem Schlage durchbrechen. Das wird dann unsere Stunde, die Stunde der großen Wende sein. Das ist unser Standpunkt, den ich gerne auch noch mal schriftlich sehr genau theologisch fixieren werde. Sind Sie damit einverstanden, mit dieser Darstellung? Die Kirche als besetztes Gebiet. Das ist ein unerträglicher Zustand in der ganzen Kirchengeschichte ohne Parallele. Auch im Arianismus gab es nicht so etwas Entsetzliches wie jetzt. Und ich hatte gesprochen von Erzbischof Lefebvre. Ich möchte ihn ganz intensiv in Schutz nehmen gegenüber allen Anwürfen. Er würde knieweich werden, pflaumenweich und würde nachgeben. Das ist einfach nicht wahr. Er hat ganz eindeutig gesagt, dass er dieses zweite Vatikanische Konzil insoweit anerkennt, als es mit allen vorangegangenen Konzilen übereinstimmt und als es eine authentische Interpretation erfährt, die die bisherige Interpretation, die bisherige Weise, es zu deuten, ablöst und verbietet. Durch diese Interpretation, die von eingesetzten Kommissionen durchgeführt würde, wäre im Grunde das Konzil seiner Besonderheit entkleidet und es würde in den Aktenschränken verschwinden, kann ich Ihnen garantieren. Darauf arbeitet er hinaus. Und dann will er eben sein Seminar weitermachen können, unter der Voraussetzung, dass ihm alles, was er verlangt, genehmigt wird, hat er die Erteilung der nächsten Weihen herausgeschoben unter der ferneren Bedingung, dass eine baldige Entscheidung gefällt wird. Das ist also eine durchaus in meinen Augen saubere Stellungnahme und ein sauberes Verhalten, das keineswegs irgendwie im Zeichen der Pflaumenweichheit steht. Frau Mitzler, bitte. Ja, Frau Mislav, die wiederhole ich gerne und mit Freuden, diese Thesen, und gebe nichts davon zurück. Wir wollen keineswegs uns verstehen im Zeichen eines Pluralismus. So will man mich ja einbauen, meine Freunde. Und ich wiederhole das. Der Bischof hat ja das Ziel, mich als eine konservative Kraft im pluralistischen Gesamtgefüge der Kirche zu installieren. Machen Sie schön Ihren konservativen Einsatz, aber bleiben Sie im Rahmen der Legalität. Aber diese Legalität ist ja angekratzt und in sich schon weithin progressistisch, sodass sie in sich nicht mehr verpflichtet. Ich denke nicht daran, im Rahmen eines Pluralismus mich einzubauen, sondern ich behalte absolut meinen Anspruch, den katholischen Absolutheitsanspruch. Das sage ich heute, das sage ich morgen, das habe ich gestern gesagt. Und das entspricht da genau dem, was ich auch jetzt gesagt habe. Ihre Sorgen verstehe ich. Sie haben schon recht, Frau Mitzler. Sie haben schon recht. Wenn Erzbischof Lefebvre die Tridentina zugestanden wird und die tridentinische Weise, Priester zu weihen und so weiter und die sieben Weihgrade zu spenden, dann ist die große Gefahr da, dass sich viele zufrieden geben und meinen, na ja, es ist doch jetzt erlaubt, ist doch gut, ist doch alles halb so wild, wir haben ja, was wir wollen. Die Gefahr besteht durchaus. In einer solchen... Weise zu taktieren, liegt natürlich schon eine gewisse Gefahr. Das weiß aber der Erzbischof und er geht eben von einer gewissen Güterabwägung aus und sagt sich, wenn ich erstmal diesen Fundus habe, dann kann ich von da aus weiterhin kämpfen und die Wahrheit wird ja ohnehin siegen. Und er denkt an den Rat des Gamaliel. Er will natürlich unter keinen Umständen auch nur um einen Millimeter und einen Gramm diesen Kampf verringern. Das ist mal ganz sicher. Ihre Sorgen verstehe ich, aber ich kenne den Erzbischof genug, um ihn versichern zu können, wir brauchen keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst zu haben. Im Übrigen wissen Sie, wann was zur gültigen Beichte gehört, zur gültigen Absolution, um Ihnen nur mal diese theologische Situation darzulegen. Was gehört zur gültigen Absolution, zum gültigen Vollzug des Bußsakramentes? Ja, Priester, gell? Beichtende, Reue und so weiter. Gut, Bußsatz und das Bekenntnis und dann die Lossprechung. Und was gehört dazu, um gültig lossprechen zu können? Die Priesterweihe allein? Nein. Nicht die Priesterweihe allein. Ja, natürlich, die gültige Formulierung, das wissen wir. Nein, aber was die Person anbetrifft, was gehört noch dazu? Er muss die Jurisdiktion haben. Ja, ich habe mich darüber mit Herrn Pater Schmidberger sehr intensiv unterhalten, denn er versteht was von Theologie. Und das ist jetzt eine ganz eigene Situation. Wenn einer also, sagen wir es, eine suspendiert und es eine exkommuniziert wäre, welcher Bischof und welcher Papst erteilt ihm dann die Jurisdiktion? Gut, da gibt es das berühmte Wort, die Kirche ersetzt es. So sagt die Theologie, ist schon wahr. Sofern diese Exkommunikation, Suspension nicht vom göttlichen Recht abgedeckt ist. Wissen wir auch, ersetzt es die Kirche. Aber trotzdem ist Erzbischof Lefebvre schon darauf aus, dass er seinerseits in seiner, auch in seiner Jurisdiktion nicht abhängig ist von diesem Sublet Ecclesia, sondern dass eine echte, auch vom positiven Recht gegebene Jurisdiktion sei, die seine Priester zum Beichtören ermächtigen. Das ist alles gar nicht so, wie Sie jetzt meinen, wie manche meinen, nicht Sie schlechthin, sondern manche meinen, die einfach das so aus der Lameng so, ist ja alles gar nichts dabei. Gell? Die katholische Kirche kann ab morgen nicht mehr die katholische Kirche sein, dann entsteht sie halt woanders, so nicht. Sondern sie ist der Raum, der je gewesene Raum der katholischen Kirche, ist immer der Raum der katholischen Kirche. Aber es ist eine Katastrophe, dass es so ist. Und wir wollen diesen Zustand beenden, dass nichts mehr bleibt als der Raum und das Stahlgerüst. Das ist eine Katastrophe ersten Ranges. Und wir müssen deshalb schleunigst alles tun und kämpfen und heiß kämpfen, damit dieser Raum wieder ausgefüllt ist mit dem, was wesenhaft katholisch ist, und die Besatzungstruppen rausgeschmissen werden. Das ist ganz entscheidend. Es ist schon klar, dass in unseren Reihen eine gewisse theologische Klarheit herrscht. Und die theologische Richtigkeit liegt genau bei dem, was der Erzbischof Lefebvre sagt. Das ist ein echter Maßstab, richten sich nach dem. Der hat genau die saubere Linie. Und alles, was von ihm abweicht, von seinen theologischen Aussagen, können Sie getrost als falsch ansehen. Getrost als falsch.
Ein Tat der Häresien nicht verurteilt, sondern sie im Raum stehen lässt, wie ein Rahner, ein Metz, ein Haag, ein Könk und den Greinacher nicht zu vergessen, der für die Abtreibung ist. Wenn ein Heiliger Vater diese Leute im Raum lässt, das heißt in der Kirche lässt und keine Stellung dazu nimmt, die Frage, ist er denn nicht selbst auch im Schisma? Das ist das eine. Das andere ist...
Ich darf gar mal unterbrechen. Ich bitte Sie jetzt noch so lange Geduld zu haben, bis der Herr fertig geredet hat und ich ihm das kurz beantwortet habe. Bitte noch so lange und dann machen wir wirklich Schluss. Schönen Dank.
Punkt 13, viele zurückgekommen. Unsere Bischöfe kommen jetzt in Verlegenheit, nachdem sie 2 Jahre gewartet haben und nicht auf den Artikel König seine Erklärung sollte zurücknehmen, eingegangen sind, werde ich von einem Moraltheologen angerufen, der mit halbem Fuß in unserem Lager steht, aber in Sitte und Moral noch einen vernünftigen katholischen Standpunkt hat. Er fragt mich, ich solle ihm das Medizinische noch einmal erklären, was ich getan habe. Da habe ich ihm gesagt, die 7% reichen heute nicht mehr aus, die Professor Blechschmidt aus Göttingen damals vor 3 Jahren und 4 Jahren schon gesagt hat, es sind mindestens 50%. Nachdem ich ihm gesagt habe, alle Beratungsstellen von katholischer Seite in den Großstädten sind Abtreibungsbüros. Da sagt er, ja, wenn das so ist, die medizinische Erklärung, dann stimmt das. Und zwar ist das in Minnesota ja von den Wissenschaftlern festgestellt worden. Die Bischöfe haben keine Stellung dazu genommen. Jetzt fragen Sie bei den Moraltheologen an, komm mal her, erzähl uns mal, wir sind in Unruhe, was sollen wir machen? Der Moraltheologe berichtet mir das telefonisch. Ich gehe jetzt zu ihm hin in den nächsten Tagen. Er hat das bis heute noch nicht von sich hören lassen. Das ist das eine. Das andere, wir erinnern uns an Holocaust. Die erste Frage, die dem Dr. Kohl gestellt wurde, war eine Abtreibungsfrage. Der Holländer sagte zu ihm, die deutsche Frau, die jetzt nach Holland kommen, sind die Armen, warum macht ihr das nicht selbst? Ja, der Dr. Kohl kam in Verlegenheit, es war eine sehr große Verlegenheit. Er wandte sich, indem er die Gesetzlichkeit unseres Gesetzbuches, aber nicht seine Stellungnahme, es wurde seine Stellungnahme verlangt. Er ist Christ, er ist Katholik. Er konnte keine nehmen, weil der größte Teil der CDU für die Abtreibung ist. Und das ist das Erschütternde. das Schraubenzieher.
Meine Damen und Herren, ich würde es auch logischerweise nicht ganz so formulieren, dass der größte Teil der CDU für die Abtreibung ist, aber die CDU, langsam. Die CDU als solche, kooperativ gesehen, hat keine klare Stellungnahme gegen die Abtreibung bezogen und einen unverantwortlichen Kompromiss eingegangen, der auf die Fortsetzung des Mordes faktisch hinausläuft. Das ist die richtige Dinge. Deshalb ist es sehr fragwürdig geworden, wie man überhaupt noch zu dieser Partei stehen kann. Wenn Sie sagen, der größte Teil der CDU ist für Abtreibung, dann müsste man sagen, der größte Teil derer, die zur CDU gehören, sind persönlich für die Abtreibung. So kann man natürlich nicht sagen. Aber kooperativ gesehen hat die CDU unverantwortlicherweise einem Gesetz zugestimmt, das in seinen Konsequenzen auf den Mord hinausläuft. Und was sie natürlich sehr fragwürdig macht. Das ist die saubere Ausdrucksweise. Zweitens, das Erste. Der Papst hört dann auf, gültiger Papst zu sein, wenn er ein formaler Häretiker selber ist. Es gibt einen Unterschied zwischen formaler Häresie und materialer Häresie. Ich bin ein materieller Häretiker, wenn ich zwar etwas für wahr halte, was sich mit dem katholischen Glauben nicht vereinbaren lässt, sondern selber nicht weiß, dass es so ist. Im guten Glauben halte ich etwas für wahr, was nicht katholisch ist. Da bin ich materieller Häretiker. Wenn ein Papst ein materieller Häretiker ist, ist er noch gültiger Papst. Er wird durch den Heiligen Geist daran gehindert, diesen seinen persönlichen Irrtum, seine materielle Häresie, in einem Lehrsatz zu verkünden. Vorher bricht er sich ein Bein oder stirbt oder was weiß ich. Das ist die Lehre der Kirche. Nicht wahr? Sonst wäre das ja gar kein so großes Wunder, dass ein Papst unfehlbar ist. Es ist ja gerade das Wunder, dass er persönlich irren kann im guten Glauben und dennoch unfehlbar ist. Das ist ja doch das Erregende dabei. Er kann also ruhig ein materieller Heretiker sein, das heißt, er kann es nicht ruhig sein, es ist ein Schande und es ist was Schlimmes, es ist ein Schmach, es ist ein Schaden, wenn es so ist. Aber jedenfalls dadurch hört er nicht auf, gültiger Papst zu sein. Hört erst auf, gültiger Papst zu sein, wenn er ein formaler Heretiker ist. Wenn er etwas leugnet, eine katholische Glaubenswahrheit leugnet und weiß, dass er dadurch nicht mehr katholisch ist. In dem Moment, als formaler Heretiker, ist er kein Papst mehr. Wenn er sein Amt skandalös schlecht verwaltet, wie es bis dato noch der Fall ist, seit 1962, dann ist das eine grauenhafte, katastrophale Situation, gegen die wir unsere Stimme beschwörend und verurteilend erheben müssen. Nicht den Menschen verurteilend, aber seine Handlungsweise verurteilend. Und dem Papst sagen, du tust nicht das Minimum von deiner selbstverständlichsten Pflicht und du wirst dafür fürchterliche Rechenschaft ablegen müssen. Das ist die Konsequenz daraus. Das ist die Situation. Ungültig wird der Papst nicht schon dadurch, dass er seine Pflicht verletzt, sondern erst dadurch, dass er formaler Heretiker ist und das lässt sich schlecht von außen feststellen. Das sind alles notwendige theologische Feststellungen. Wenn er ex cathedra, das wird er nie. Das wird er nie. Er wird nie ex cathedra etwas Falsches sagen. Es sei denn, er war schon formaler Heretiker, dann ist er schon kein Papst mehr. Auch wenn er persönlich formaler Heretiker ist. Wenn er persönlich, nehmen wir an, ein Papst ist persönlich der Auffassung, viele Dogmen sind nicht wahr und ich weiß, dass ich mich dadurch im Gegensatz zur katholischen Lehre stelle, aber das ist meine Überzeugung. In dem Moment hört er auf, Papst zu sein. Dann ist er kein gültiger Papst mehr, auch wenn es von außen nicht festgestellt werden kann. Das ist die klare katholische Lehre. Danke Ihnen schon. Es sind sicher noch viele Fragen offen. Ich wünsche Ihnen eine gnadenreiche Fasten-, Passions- und Osterzeit. sehr viele österliche Gnaden. Ich danke, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und am 20. Mai werden wir hoffentlich in einem etwas ruhigeren Lichte behandeln. Maria, die Mutter der schönen Liebe, ich danke Ihnen herzlich.